Herzlich willkommen zu Spielmacher, der EM-Podcast. Es gab gestern gegen Dänemark viel Arbeit, viel Regen, zwei Tore und 12 Stunden danach besprechen wir das mit einem, der weiß, wie sich Erfolg und Herausforderungen anfühlen und wie man damit umgeht. Boris Becker. Herzlich willkommen, Boris. Danke für deine Zeit.
Ja, moin moin. Schön, dich zu sehen, Sebastian.
Ja, ebenso.
Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Nach 8 Jahren mal wieder ein K.O.-Spiel gewonnen, die deutsche Nationalmannschaft. We are German Dynamite oder noch nicht ganz aus deiner Sicht?
Noch nicht ganz. Das habe ich heute Morgen auch gelesen, dass seit 2016 das erste Mal wir gewonnen haben in einer K.O.-Runde. Und das kann man natürlich nicht vergleichen mit der Gruppenphase oder generell mit der Bundesliga, der Premier League, wo man ja immer wieder eine Chance hat. Und das ist auch neu für Fußballer, das ist neu für die Trainer, dass eben es um alles geht. Ich als Tennisspieler kenne es nicht anders. Bei mir geht es immer um alles. Insofern ist das eine ganz andere Mentalität. Du brauchst eine ganz andere Einstellung.
Findest du Do or Die besser als Gruppenphase dann?
Ja, also ich sag mal so, mit der Gruppenphase gewöhne ich mich dran. Auch in der Champions League finde ich Gruppenphase immer so ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt sich schon qualifiziert hat, muss man nochmal spielen. Dann kommt oft die B-Mannschaft. Ich meine, das kann sich die Nationalmannschaft leider nicht erlauben, dass er Nagelsmann eine B-Mannschaft hier auflaufen lässt. Aber es ändert natürlich komplett die Mentalität, die Spielaufbau, auch das erste Tor, finde ich. Also ganz elementar in der K.O.-Phase.
Du bist in Südfrankreich, ich bin in Köln. Wir sehen uns via Zoom, Boris. Und du hast, so viel darf ich natürlich verraten, ein Deutschland-Trikot an. Wie und wo hast du geschaut?
Ja, ich war in Südfrankreich. Einer meiner besten Freunde, Massi, hat ein Hochzeitsjubiläum gefeiert, wo ich nur neidisch sein kann, nämlich 25 Jahre. Und zwar im gleichen Raum, im gleichen Hotel vor 25 Jahren hat er ein ganz tolles Video von damals gezeigt, wie wir uns dann alle verändert haben. Also es war höchst emotional und es war mir eine Ehre, dabei zu sein.
Das ist schön. Natürlich hast du auch immer ein bisschen geschaut, wie es bei den Deutschen steht. Hast du die ganzen Highlights angeschaut und Teile vom Spiel. Wärst du einer für so einen Elfmeter gewesen, der das Spiel dann ja mitentschieden hat?
Vielleicht, aber ich wäre gerne auf dem Platz auch in der Rolle gewesen, wo ich vielleicht dann auch, sag mal, im offensiven Mittelfeld so den tödlichen Pass oder die entscheidende Flanke, das wäre mir gelegen. Vielleicht auch im defensiven Mittelfeld so die gegnerischen Angreife immer mit einer Grätsche abgefangen und so. Also ich wäre gerne mittendrin im Zentrum gewesen, das stimmt, ja.
Also Boris Becker, in wichtigen Phasen auch der Robert Andrich des deutschen Spiels.
Ja, von mir aus, genau.
Aber nach dem Schlusspfiff hast du nicht die Becker-Faust gemacht oder fieberst du dann doch so sehr mit als Fan?
Ja,
so
doch, doch. Ich bin doch echter Fan. Ich bin emotional und schrei dann auch immer so ein bisschen und dann kommt vielleicht auch die Faust und so. Also ich bin dann schon wirklich dabei, weil ich einfach ein großer Unterstützer der Nationalmannschaft bin, auch der neuen Nationalmannschaft. Ich bin das ganz toll, wie das Nagelsmann jetzt seit Amtsantritt gemacht hat, vor allem auch groß zurückgeholt und einfach auch die richtigen Spieler. Also wir haben ja nun 85 Millionen Experten, ne? Bundesbürger, wir sind alles Experten, wir wissen es alle ganz genau, einer muss es richten. Und das macht Nagelsmann momentan sehr gut.
Wärst du gerne Julian Nagelsmann?
Nein, also das ist eine höchst komplizierte Aufgabe, weil du kannst es eigentlich niemand recht machen, es sei denn, du gewinnst. Und dann war die Aufstellung richtig. Und wenn du verlierst, war die Aufstellung falsch. Ich habe das gestern natürlich ein bisschen verfolgt und es gab zwei unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, muss man mal ganz fairerweise sagen. Die Dänen hätten auch 1-0 führen können. Und ich spreche nochmal das erste Tor an im K.O.-System. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Aber es ist eben nicht so und im Sport gibt es eben Schiedsrichter und es gibt dann die berühmte Technologie VAR und da streiten sich ja die Geister, ist das gut, ist das schlecht. Die befürwortet sind, die finden das toll und die natürlich sich benadeigt fühlen nicht. Also ich kann damit denen auch echt mitfühlen. Aber im Tennis gibt es auch manchmal eine Linienrichterentscheidung, die ich nicht so gut finde oder einen Schiedsrichter, den ich also auch nicht ausstehen kann. Also das ist Teil des Sportes und das ist eben Teil auch eines Turniers.
Aber du sprichst ja dieses Handspiel an. Also es war ja Hand und wir haben darüber diskutiert, auch in der großen Runde, regeltechnisch natürlich okay, im Sinne des Fußballs auch.
Es ist eine Regelung, die gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Also ich frage mich immer, wo sollen denn die Verteidiger mit den Händen hin? Man hat nur mal zwei Arme, man kann nicht immer so mit Armen im Rücken rumlaufen. Und dann wird man angeschossen. Und wenn man im 16-Meter-Raum steht, ist es 11 Meter. Das ist Reglement. Deswegen war das richtig. Die Frage ist, ist die Regel richtig, dass man bei einem Handschuss, wo man ja nichts dagegen machen kann, einfach bestraft wird? Also das finde ich ein bisschen unglücklich, sagen wir so, weil dann immer ja einer Glück oder Pech hat. Aber so ist die Regelung. Aber da gibt es ja im Fußball einige Regeländerungen über die Jahre, wo man echt auch mal länger diskutieren kann, ist das notwendig?
Nochmal einmal zurück zu Julian Nagelsmann, weil du seine Trainertätigkeit und seine Expertise ja gerade angesprochen hast, Boris. Du warst ja dann auch Trainer, hast viele Sportler trainiert, viele Tennisprofis, den Joker, also Djokovic vielleicht den erfolgreichsten, gewissenhaftesten überhaupt. Was ist einfach, so ein außergewöhnliches Individuum, Sportlerindividuum zu trainieren oder eine Mannschaft?
Ich glaube, ein Einzelsport zu trainieren ist schwieriger, weil man kann ihn ja nicht austauschen. Also wenn man ihn jetzt nicht gut findet oder einfach faul im Training ist oder einfach die Strategie nicht befolgt, kann man nicht sagen, okay, ich nehme den nächsten. Also Einzelsport zu trainieren ist deutlich komplizierter. Man braucht mehr Stabilität. Man muss auch wirklich über den Menschen mehr wissen. Man muss sich mit der Familie verstehen, im Novaks Fall eben mit seiner Ehefrau. Ich muss immer auf dem neuesten Stand sein, wie es ihm emotional geht, wie es ihm physisch geht, wie es ihm sportlich geht, das kann ich schnell erkennen. Aber wie war der Morgen vor einem Finale? Und da muss es einen regen Austausch geben, in dem Fall eben mit seiner Familie.
Spannender Einblick. Boris, ist Deutschland bereit, seine fast schon angeborene Zurückhaltung gegenüber sehr erfolgreichen Menschen aufzugeben und die Mannschaft so richtig ins Herz zu schließen?
Also ich kann mich lange nicht an diese Euphorie mehr erinnern. Hängt natürlich auch davon ab, dass wir die eben im eigenen Land spielen. Es erinnert mich so ein bisschen an 2006, wo ich in sehr vielen Spielen auch dabei war. Und der Funke sprang eigentlich schon im Eröffnungsspiel rüber. Ich war in München dabei gegen Schottland und also die Stunde vor dem Anpfiff, das war sagenhaft. Das habe ich also Ewigkeiten nicht mehr erlebt. Wir waren wirklich alle in Weiß gekleidet. Also ich habe das Trikot angehabt und viele waren eben auch in Weiß. Und das gab so eine Einigkeit, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was ich Ewigkeiten nicht mehr erlebt habe. Und ich glaube, das trägt auch die Mannschaft. Das spürt die Mannschaft und vor allem spürt der Gegner. Und auch in Dortmund gestern Abend war, glaube ich, die Atmosphäre ganz entscheidend in der zweiten Hälfte, wieder in Deutschland zu Ende gespielt hat.
Aber du weißt ja, wie es ist, die Lupe der strengen deutschen Ansprüche, wie spielte sich darunter?
Ja, es ist, also ich tue mir schwer mit dem Wort Druck, weil Nationalspieler haben für mich vermeintlich keinen Druck. Sie haben eine unglaubliche Chance, ihr Land zu repräsentieren. Sie haben eine Chance, einen Unterschied zu machen. Sie können ihre Familie stolz machen. Sie können ihre Herkunft stolz machen. Und das ist ein Privileg. Deswegen, ich finde das toll, wie sie damit umgehen. Und es ist eine tolle Herausforderung. Und bis jetzt machen sie es hervorragend. Wenn es nicht gut geht, dann sollten sie die nächsten Monate Deutschland meiden. Okay, aber so ist es nun mal. Also das sind die Auserwählten. Viele würden ja gerne in der Nationalmannschaft dabei sein. Und Nagelsmann musste da auch harte Entscheidungen treffen, also dann die endgültige Wahl getroffen hat. Aber diejenigen, die dabei sind, die machen das gerade sehr gut. Auch übrigens die Auswechselspieler, gibt es das Wort noch im Fußball?
Also die, ja, Auseinwechselspieler, wie auch immer. Ja.
Ich kann mich erinnern, Bertie Vogts, der sprach von Ergänzungsspieler. Also ich finde, was auch immer, also die Spieler, die nicht nominiert sind, die müssen ja auch mitmachen, weil die können die letzten 10 Minuten auf den Platz kommen. Die Frage zwischen den Spielen sind wichtig, dass die Moral stimmt, die Atmosphäre, dass keiner beleidigt ist, dass keiner sauer ist. Und das machen sie sehr gut. Das war nicht immer so.
Warst du denn auch bei deinen ganzen Tennisspielen so ein bisschen Nationalspieler oder warst du für Boris Becker unterwegs?
Also Tennisspieler sind Einzelsportler und auf den Turnieren gucke ich erstmal, wie es Boris Becker geht. Aber in den meisten Stadien gab es auch viele Fans, viele deutsche Fans. Und das macht einen Unterschied, ne? Also, dass man auch dieses Gefühl hat, man ist willkommen, man wird unterstützt, auch in kritischen Phasen kommt dann der Beifall. Und das war teilweise von deutschen, aber auch teilweise von ausländischen Fans. Davis Cup ist anders, da habe ich natürlich das Land repräsentiert und habe das auch gerne gemacht. Aber Einzelsportler und Mannschaftssportler sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ich stelle dich kurz vor, Boris, das machen wir immer so in unserem Podcast. Natürlich kennen nicht alle, aber trotzdem noch mal so ein kleiner Rahmen sozusagen. Natürlich geboren in Leiden, da Tennis gelernt. Dann hast du ganz Deutschland umarmt mit deinem ersten Wimbledon-Sieg, 6 Grand-Slam-Siege, noch viele andere Titel natürlich. Viel Tennis, viel drumherum. Auch die Nummer 1 der Welt, später Trainer. Weil wir später auch noch über das Wohl und Weh sprechen, wie es ist, so ein großer Sportler zu sein. Wann warst du am glücklichsten oder bist du es gerade?
Also toi, toi, toi. Mir geht's gerade so gut wie lange nicht mehr. Und Ähnliches kann ich auch sagen über die aktive Karriere. Da gibt's auch Phasen, obwohl man vermeintlich im Halbfinale steht und es einem gut gehen müsste oder die Nummer 3 der Welt ist, gibt es dann auch emotionale Täler. Das ist normal. Wir sind Menschen, wir haben Höhen und Tiefen. Das ist unabhängig auch von dem sportlichen Erfolg. Auch wenn man ein Turnier gewonnen hat, gibt es eine gewisse Leere, weil du bist auf dem Höhepunkt, aber der Montag, bei uns waren die Finals immer Sonntag, der Montag ist oft schwierig. Wann kommt die Motivation? Was ist das nächste Ziel? Wie kann man diese Zeit zu dem nächsten Höhepunkt überbrücken? Und das ist als Einzelsportler schwierig, weil man ist alleine. Ne? Man muss die Motivation alleine finden. Als Mannschaftsspieler, ein Trainer, der einen aufstellt, man hat die Mitspieler, die einen motivieren können. Deswegen ist das vielleicht einfacher, aber kompliziert, weil wenn der Trainer einen nicht mag oder die Formel nicht stimmt, dann ist man einfach nicht nominiert. Also ich stelle mich selber auf bei den Turnieren. Ich muss keinen Trainer fragen. Und als Trainer in meiner Tätigkeit bei Novak oder bei Sascha oder bei Holger, ist es andersrum, ne? Weil da muss ich natürlich schauen, wie geht's emotional dem Spieler, wann hat er wieder Lust, wie ist er motiviert, ist er diszipliniert, und da muss man die Wochen zum nächsten Turnier also anders überbrücken. Also es sind ganz verschiedene Rollen, aber beides hat mir großen Spaß gemacht.
Aber auch als Parallele zu den Fußballern, zu den großen Stars, die wir haben, was macht dich heute stark? Als Mensch, was macht deine Familie stark? Was macht die Fußballer stark, gerade in diesen Zwischenräumen?
Ja, dass man überzeugt ist von dem, was man macht. Das ist erstmal so die erste Regel, dass man sich treu bleibt. Man sagt das immer so schnell und einfach, aber ich finde es einen ganz wesentlichen Satz, dass man keine Rolle spielt, dass man, natürlich leben wir mit in einem Miteinander und mit meiner Familie, mit anderen Menschen, aber muss ich trotzdem erstmal selbst treu bleiben. Nur wenn ich selber gut bin, gut heißt, ich bin klar, ich bin fair, ich bin weitsichtig. Es gibt viele Nachteile im Alter. Der Vorteil ist, man wird ein bisschen cleverer, ein bisschen erfahrener. Und man weiß auch schon im Vorfeld, was denn als nächstes passiert, wenn man jenes oder dieses macht. Und da muss man schon auch auf die Gruppe schauen. Aber in der Regel, wenn ich überzeugt bin, tun muss, dann ist es in der Regel richtig.
Aber du warst ja... Also in Deutschland ist deine Heimat. So, dann hast du in England gelebt, da ist dein Wohnzimmer, also Wimbledon, das hast du immer wieder gesagt. Jetzt bist du, glaube ich, in Italien zu Hause, kennst Monte Carlo sehr gut. Wo hast du dich am meisten verstanden gefühlt? Oder von welchen Menschen?
Das hat mit dem Land nichts zu tun. Ich bin Patriot, also wenn Deutschland spielt, dann stehe ich auf. Lebe aber schon lange nicht mehr in Deutschland, deswegen hat es mit dem Land nichts zu tun, sondern mit dem Respekt oder dem Gegenüber. Wo man ja sich verstanden gefühlt hat oder respektiert und wo man keine Rolle spielen muss. Und ich habe gerne in England gelebt und ich liebe Italien. Insofern waren das die richtigen Entscheidungen, aber ich passe mich auch an. Also ich bin jetzt in London lange gewesen und versuche dann nicht jetzt zu deutsch zu sein. Oder in Italien versuche ich eben die italienische Kultur zu verstehen, die Geschichte, und versuche mich anzupassen. Und vielleicht auch das ein Grund, warum ich im Ausland mich immer sehr wohl fühle, weil die Menschen das sehen. Die sehen, ich versuche keine besondere Rolle zu spielen, sondern ich passe mich an die örtlichen Gegebenheiten und ich bekomme sehr viel Respekt zurück.
Wenn wir noch einmal kurz einen Schlenker machen zu den anderen Mannschaften, die Italiener ohne Beine und Herz, schreibt eine italienische Zeitung heute. Was traust du den Engländern zu? Die sind ja auch so, schleppen sich so ein bisschen durchs Turnier im Moment.
Ich finde das ganz interessant, dass also Spieler, die in ihren Clubs Weltklasse sind, also gerade von den Engländern, also die haben auch von den Namen her, die haben den besten Spieler in La Liga, Bellingham. Die haben den besten Torschützen in der Bundesliga, Kane. Die haben den besten Spieler in der Premier League, Foden. Und die können kein Tor schießen. Also ich finde das sagenhaft, was passiert, wenn der Spieler das Nationaltrikot anzieht und vielleicht von einem Trainer gecoacht wird, der einen nicht so gut versteht. Die Italiener, ich habe das im ersten Spiel schon gesehen, also die finde ich als sehr jung, nicht erfahren, so ein bisschen grün hinter den Ohren, und so haben sie auch gespielt. Sie haben auch dann verdient verloren gegen die Schweiz. Und ja, Italien, Fußballnation, die trauern natürlich heute und so weiter. Wobei ich sagen muss, die sind gerade im Tennisfieber. Und die können jetzt schnell nach Wimbledon morgen schauen, weil da spielt die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, die erste Runde. Insofern, die haben jetzt Glück im Sport, aber Fußball ist vielleicht die populärste Sportart der Welt. Und das drückt bei den Spielern manchmal zu sehr auf die Schultern, wo sie einfach in der Nationalmannschaft nicht so gut spielen wie für ihren Club.
Du bist ja einer der ersten bei Twitter oder X gewesen, glaube ich. Du bist ja früh draufgegangen auf das ganze Thema. Du hast Sané und Raum auch gefordert vor dem Spiel. Ich weiß gar nicht, hast du nach dem Spiel schon einen Tweet abgesetzt wieder?
Nein, aber sagen wir so, ich bin natürlich Fußballfan, so. Aber hab als Trainer, Spieler, meine ich, für einen Amateur ganz gut Ahnung. Und war einfach die Überzeugung, dass Sané jetzt gut reinpasst. Jetzt finde ich super, aber der hat momentan noch nicht so sein Spiel gefunden. Auch links hinten, Mittelstädt war gut. Ich fand Raum besser gegen Ungarn und habe einfach wie 85 andere Millionen Bundesbürger, habe ich das auch gemacht. Und ich fand auch Füllkrug sehr stark. Aber ich fand die Erklärung von Nagelsmann sehr gut, dass eben gerade in der ersten Halbzeit die Abwehr, also die langen Kerle der Dänen, einfach die Höhe bestimmen. Und da ist Harvard vielleicht besser als dann in der zweiten Hälfte, wenn die Spieler etwas müde werden und dann eben unser Joker Füllkrug kommen muss. Also ich finde die Erklärung gut, aber ich hatte Glück mit meinem Vorschlag der Nominierung, ja.
Glück oder hast du so gute Drähte zu manchen Spielern, dass du es schon
nein,
mehr als
nein, geahnt nein. Hast? Nein, ich bin, wenn ich das sagen darf, ich bin mit Toni Groß ganz gut befreundet. Ich war auch schon in seinem Podcast vor vielen Jahren, einfach mal luppen, und er war in meinem Podcast vor vielen Jahren und haben uns da wirklich befreundet und reden hier und da schon mal miteinander. Und also ich finde, also die beste Entscheidung, die Nagelsmann getroffen hat, ihn zu überreden, zurückzukommen. Ich glaube, das gibt der Mannschaft ein ganz anderes Gesicht, eine ganz andere Qualität. Aber dass es Toni macht, ich meine, es ist sein letztes Turnier. Jedes Spiel kann jetzt sein letztes sein. Und damit umzugehen, muss man mental ziemlich stark sein.
Wie würdest du ihn darauf vorbereiten? Also das Viertelfinale kann ja vielleicht, je nachdem, also Spanien spielt ja gegen Georgien, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass sich der Großfavorit durchsetzt. Kann man sich auf sowas vorbereiten, wenn du sagst, ja, der Tag danach, dann ist es der Samstag, glaube ich, dann, ne? Dann ist auf einmal nichts mehr?
Der hat eine tolle Familie und hat bestimmt auch beruflich Pläne, was er jetzt nicht am Montag danach oder die Woche danach, sondern dann irgendwann mit dem Rest seines Lebens beruflich beschäftigt. Ich glaube, da gibt's schon Überlegungen. Aber du bist natürlich als Sportler nur in dem Moment. Also er darf auf keinen Fall an Samstagmorgen denken, sondern und da muss ich auch nichts sagen, der macht das mit Real Madrid seit vielen Jahren, auch jetzt in der Nationalmannschaft. Einfach im Moment sein. Es gibt nichts anderes als Freitagabend. Und dann hat er aber ein Umfeld, das ihn auffängt, wo er dann, sag mal, sich entspannen kann und dann die nächsten Schritte genau umsetzt. Aber ich glaube, die Pläne sind schon längst geschmiedet.
Er spielt auch gern Tennis, Toni. Vielleicht gibst du ihm mal eine Privatstunde oder hast du das schon gemacht? Ich weiß gar nicht.
Habe ich noch nicht, aber Tennis ist populär in der Nationalmannschaft. Ich weiß, dass Neuer gerne spielt, ich weiß, dass Müller gerne spielt. Und so spielen wir eben auch gerne Fußball. Also das beruht auf Gegenseitigkeit.
Ich erinnere mich an eine Begegnung mit Jürgen Klopp, Boris. Wir waren mal zusammen in einer Agentur, Jürgen Klopp und ich, und da hat er gesagt, ich habe Boris Becker noch nicht kennengelernt und würde so gern mal mit ihm Tennis spielen. Jetzt weiß ich natürlich, inzwischen habt ihr euch kennengelernt, ihr seid befreundet. Habt ihr denn schon mal Tennis gegeneinander gespielt?
Nein, aber ich werde ihn im Paddel herausfordern. Ich weiß, dass er großer Paddle-Fan ist und das gerade auf Mallorca, glaube ich, auch macht. Und ich bin auch nicht mehr ganz so gut zu Fuß und glaube, auf einem Paddleplatz mich besser bewegen zu können als auf einem Tennisplatz.
Er ist großer Paddle-Fan.
Ja.
Seit Jahren. Jürgen Klopp, und zuletzt ja beim Tennis gesichtet worden auf Mallorca, Vorbereitungsturnier Wimbledon auf Rasen. Also er ist nach wie vor sportbegeistert. Lass uns noch einen Satz sagen zu Spanien-Georgien. Das Spiel ist ja heute. Willy Sagnol, die natürlich auch bekannt als Bayern-Fan, Ex-Bayern-Spieler, hat Folgendes gesagt. Und zwar, wenn du den Ball hast zu seinen Spielern, erinnere dich, was du gemacht hast, als du 17 oder 18 warst und du nicht nachgedacht hast, mach es genauso. Ich finde das, da kriege ich Gänsehaut, muss ich sagen, also so ein Appell an seine Spieler zu richten.
Erstmal, Willy Sagnol, ein sagenhafter Fußball-Konnoisseur, nenne ich mal so als Halbfranzose hier. Nationalspieler, lange Jahre Weltmeister, Bayern-Spieler, rechts die Außenbahn immer verteidigt. Ich meine, der weiß, wie es geht. Und das finde ich immer auch wichtig, dass die Informationen, die er hat, die ihm geholfen haben, er auch dann natürlich den jüngeren Spielern mitzugeben. Für mich geht es darum, Druckbewältigung. Ne? Man darf jetzt nicht plötzlich anfangen zu gefrieren, wenn man den Ball hat, sondern einfach so diese was Mehmet Scholl immer verkörpert hat, dieses lausbubigartige Fußballspielen, oder Franz Beckenbauer hat das auch immer angesprochen, dass man einfach das Fußballspielen nicht vergisst und nicht zu sehr in der Strategie und Verschiebung und so weiter, sondern dass man am Ende, es ist ein Spiel. Und Fußballspiele werden durch Spielen gewonnen.
Du hast mit 17 Wimbledon gewonnen. Eine schöne Parallele eigentlich.
Das stimmt, ja.
Warst du da auch so unbefangen und hast so frei gespielt, wie Willi Sagnol das jetzt von seinen Spielern fordert oder ihnen rät?
Ja, das ist so die Unschuldigkeit der Jugend. Man weiß nicht so genau, was man macht, wenn man es gerade macht. Also ich sehe da bei Musiala viele Parallelen, der einfach wie ein frecher Junge Fußball spielt und uns alle unglaubliche Freude macht und eben auch immer die Tore schießt, weil er eben auch mutig ist. Mit 17 Wimbledon zu gewinnen war nicht ganz so kompliziert wie mit 18, weil da wusste ich schon, was ich gemacht habe. Insofern, also zum ersten Mal im Finale stehen, man hat vermeintlich nichts zu verlieren, außer das Match. Also man hat eine Menge zu verlieren. Ich mag auch den Ausdruck nicht. Aber wenn man Wiederholungstäter ist und dann 3 Jahre, 4 Jahre später wieder oder jetzt 2 Jahre, in 2 Jahren ist die WM, dann weiß man genau, was passiert. Und dann geht es darum, einfach diese Leichtigkeit des Seins nicht zu verlieren.
Wenn wir ein bisschen vorausschauen, du bist ja Bayern-Fan immer noch, trotz allem, kann man das sagen?
Umso mehr. Also man muss ja nun seine Fankultur dann zeigen, wenn die Mannschaft, die man liebt, in der Krise ist. Wenn sie immer gewinnen würden, dann kann man alle Fans haben. Aber jetzt muss man als Bayern-Fan wirklich geradeaus stehen.
Verstehe. Würdest du Jürgen Klopp im Moment raten, Bayern-Trainer zu werden?
Ich würde mich natürlich freuen, wenn Jürgen Klopp die Bayern übernehmen würde. Aber ich glaube, dass er diese Pläne noch nicht schmiedet. Und ich bin ganz, ganz überzeugt, dass Vincent Kompany auch den Job sehr gut macht. Also vielleicht Glück im Unglück, dass wir so die ersten 5, 6 Trainer nicht bekommen haben. Und jetzt haben wir einen unglaublich talentierten, motivierten, jungen Trainer, der aber also nicht nur von Pep Guardiola, auch für den anderen echten Fußball-Ikonen gelobt wird. Und also der muss was können. Und auch so jetzt die Spieleinkäufe im Club und wen sie gehen lassen oder jetzt schon geholt haben, das spricht für eine sehr gute Handschrift.
Könntest du eine Fußballmannschaft trainieren?
Nein, da fehlt mir das Wissen. Ich war ja nun 10 Jahre im Wirtschaftsbeier von Bayern München, also war wirklich nah dabei und habe eben mein Wissen, soweit ich das habe, versucht weiterzugeben und weiß, wie Wettkampf geht, ich weiß, wie Vorbereitungen gehen, ich weiß auch, wie Erwartungshaltung, was das Wort wirklich bedeutet. Aber ich bin kein Fußballspieler und auch kein echter Experte, aber gebe gern meinen Senf ab.
Aber wie guckst du denn so ein Fußballspiel, Boris? Also gestern wart ihr ja zusammen auf einer Feier, aber wenn du jetzt mit Freunden schaust, ich weiß ja, manchmal kommentierst du ja mit Matthias Zach, mit Schari 5 Stunden ein Tennismatch, so ganz große Dinger. Also gibt's da Süßigkeiten? Wie hält sich Boris Becker fit und wach beim Fußball oder bei den langen Kommentaren im Tennis?
Ich habe auch schon Fußballspiele kommentiert in der Champions League vor vielen Jahren und war so Co-Kommentator. Und ich schaue mir immer an, wie früh oder spät verteidigt die Mannschaft. Das ist für mich ganz entscheidend. Wer übernimmt das Mittelfeld? Weil dann ist die Offensive einfacher. Oder lässt sich hinten reinfallen und dann kann das nächste Tor bald fallen. Das ist für mich ganz entscheidend, wie früh fängt die Defensive an. Eigentlich beim Sturm, wenn man es ganz gut macht, aber zumindest im Mittelfeld. Und da gibt es Mannschaften, die führen dann 1-0 und lassen sich nach hinten reinfallen. Das ist eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt. Also ich versuche immer zu schauen, wie sich die Mannschaft nach vorne oder nach hinten verschieben lässt. Das ist so ein bisschen wie ein Boxkampf. Wer die Mitte des Rings beherrscht, gewinnt in der Regel den Kampf. Übrigens beim Tennis genauso.
Lass uns noch einmal kurz zurück zu Twitter oder zu X. Eine Riesenplattform für den Austausch mit viel Hate, mit vielen Dingen, die man aushalten muss. Kannst du uns da vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was du vermutest, wie das wird? Also bist du immer dabei? Wirst du irgendwann mal sagen, vielleicht auch, das reicht mir jetzt? Oder so ein Julian Nagelsmann muss ich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen. Also es wird ja alles nach vorne gekehrt. Freundin, Familie und. Ist das ein großes Problem?
Sagen wir so, wenn du jetzt im Turnier bist, und das ist Nagelsmann, das sind die Spieler, dann muss man, wenn möglich, sich von den sozialen Medien fernhalten und nur kurz, vielleicht nach dem Spiel. Wenn man gewonnen hat, dann macht es Spaß. Aber im Vorfeld des nächsten Matches sollte man davon weg, also soll man weg davon gehen. Und so selber empfinde ich es auch. Also wenn ich mal Lust habe und es ist ein Spiel oder auch ein Tennisspiel und ich habe eine Meinung oder ich mag eine andere Meinung nicht, dann sage ich das. Aber es gibt auch eine Woche oder zwei, wo ich dann nicht dabei bin und noch länger. Also es kommt auf den Moment drauf an.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir gegen Spanien spielen, bei großem Respekt vor den Georgiern, sind wir so gut wie Spanien, Boris?
Also ich sage mal, grundsätzlich sind wir immer so gut wie jede Mannschaft, gegen die wir spielen. Das ist eine grundsätzliche Einstellung. Und dann kommt es auf die Momentaufnahme an, auf die zwei, drei Chancen, die man immer bekommt. Und dann ist man kaltschnäuzig genug, diese zu verwandeln. Aber jetzt hat das mit Elfmeter gestern gemacht. Man kann ja auch verschießen. Ne? Also das Match hätte eine ganz andere Dynamik bekommen, hätte Havertz den Elfmeter verschossen. Also man muss unglaublich cool bleiben. Deswegen, wir sind genauso gut wie Spanien oder Georgien. Und es kommt dann auf diese 90, 95 Minuten an. Wie geht man mit der Situation um? Also faktisch gesehen können wir Europameister werden, aber wir können auch in der nächsten Spiel verlieren. Also das ist das Schöne im Sport. Deswegen sind wir so alle fasziniert, weil es ist ein Live-Moment, den wir vorher nicht bestimmen können.
Wie ist denn dein Plan? Also du schaust natürlich die Spiele und sollte es Berlin werden, dann ganz am Ende bist du dann live da?
Das würde ich natürlich gerne tun.
Aber es
ist der 14. Juli. Da gibt's auch ein Turnier in London, das heißt Wimbledon.
Ja, Endspiel.
Mit den Kollegen von Sky Italien bin ich nämlich beruflich aktiv in Mailand und befürchte, dass ich dann also das Spiel und vielleicht das Tennisspiel gleichzeitig sehen werde.
Ah, das ist schwierig. Gut, beides tolle Aufgaben natürlich. Das größte Tennisturnier der Welt und dann vielleicht das Endspiel mit der deutschen Mannschaft. Boris, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. 25 Jahre, jetzt kein Tennis mehr von Boris Becker. Live auf dem Court habe ich jetzt in meiner Recherche festgestellt. Wahnsinn. Also ich kann dir nur sagen, ich vermisse dich immer noch. Deine Faust, deine Hechts, deine Comebacks. Einmalig, muss ich sagen.
Dankeschön.
Danke für
Dankeschön
die Zeit, für Boris. Alles Gute.
Ciao,
ciao. Ciao, ciao.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt.